Kaktusgärtnern in Zeiten von Corona. Ich habe mir irgendwie unzählige Male schon Gedanken gemacht, wie beginne ich diese Episode? Und ich habe ja schon erzählt, ich habe ordentlich Respekt davor und auch jetzt bin ich irgendwie verdammt neugierig, was aus dieser Aufnahme wird. Und auch wenn ich schon seit dem letzten Jahr an der Vorarbeit sitzte, danach gefragt hat einmal mehr Frederik Wiedbrock aus Hamburg in der Kaktus-Podcast-Community auf Facebook. Was läuft gerade anders? Wie sehe ich und wie sehen wir die Welt, sofern wir überhaupt noch was sehen davon? Und ja, und ich erzähle davon jetzt ausgerechnet in der Phase, in der wir alle irgendwie heimlich mehr oder minder hoffen, dass dieser ganze Zauber vorbeigeht. Und es geht heute eben um das Kaktusgärtnern in Zeiten von Corona. Badam. Herzlich willkommen. Ich bin Ulrich Hage und bevor es jetzt hier richtig losgeht, muss ich noch ein paar Worte zu den letzten drei Episoden loswerden. Und zwar, sorry, da war doch einiges nicht so ganz im Lot, und zwar die Tonqualität, sowohl bei der Episode 25 und 26. Also bei der 25 ging es noch halbwegs, aber in der Episode 26 war die Aufnahme dann doch irgendwie ziemlich für die Tonne. Und da bin ich echt froh, dass mein Schwager da doch einiges an Rettungsarbeit geleistet hat und das noch einigermaßen in einen hörbaren Zustand gebracht hat. Und die letzte Episode, die ist tatsächlich auch am Tag der offenen Tür gewissermaßen unter Drogeneinfluss entstanden. Du kennst das bestimmt auch, wenn du einen ganzen Tag Vollgas gibst, dann merkt dein Kopf irgendwann mal, jetzt ist der Tank leer, aber der Motor, der läuft irgendwie immer noch. Und genauso ging es mir damals eben auch im Mai. Und selbst einen Tag später war das immer noch ein bisschen so und dann kam der Montag. Nein, das war eigentlich der Sonntagabend, die Vorbereitung für die neue Arbeitswoche. Und dann war tun, was zu tun ist. Das Ganze ist mittlerweile schon wieder über 8 Wochen her. So eine lange Pause hatte ich jetzt in der ganzen Podcast-Ära noch nie. Umso mehr freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist. Und ganz frisch, ich habe noch einen anderen Grund zur Freude. Seit heute weiß ich vom ersten Familienmitglied aus unserer Sippe, dass ich sozusagen eine Zuhörerin unter den Kaktus-Podcast-Zuhörern habe. Es kann natürlich sein, dass es noch mehr gibt, aber was auch immer passiert, wenn ich hier in mein Mikro spreche, dann weiß ich nie, aus welchem Kopfhörer oder Lautsprecher am Ende meine Stimme dann tönt. Und ich freue mich jedenfalls heute besonders. Leider sieht man nicht so sehr, wie sehr ich heute strahle, auch wenn das zum Teil natürlich an meinem Sonnenbrand von gestern hängt. So, aber jetzt geht's los. Tagebuch. Wenn du auf eine längere Geschichte zurückschaust, dann bekommst du früher oder später auch einen Blick auf das Hier und Heute. Versuchst dir einfach wichtige Momente irgendwie zu merken und du schärfst den Blick für die Dinge, die vielleicht schon 50 oder 100 Jahre später noch irgendwie eine Rolle spielen könnten. Und warum passiert jetzt gerade das bei mir? Hintergrund ist relativ simpel. Ich arbeite nachts im Moment noch an einem Buch über die Hagegärtner. Und dafür lese ich also alte Briefe und Akten, sichte Fotos und ich lerne unheimlich viel über die Geschichte unserer Familie, der Gärtner, des Gartenbaus, über die Facetten des Lebens und was es mit uns macht und natürlich auch über die Kakteen. Und ich lese Tagebücher, zum Beispiel das von meinem Großvater. Der hat zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg notiert, wie die Glühbirnen wandern. Also er kommt auf so eine Idee. Jedenfalls hat er festgestellt, dass die immer weniger werden. Schuppen geht in Werkstatt, die aus dem Flur gehen in den Arbeitsraum. Im Gewächshaus sind über Nacht alle Birnen gestohlen worden. Das waren so die wichtigen Notizen aus der Zeit. Er hat aber auch aufgeschrieben, welche Pflanzen er wann wofür ausgesät hat oder an wen verkauft hat. Es ist tatsächlich, schafft das ein rundes Bild heute. Und ich werde heute notieren, zum Beispiel, wie mein Vertrauen in die Prognosen meiner Mitmenschen schwindet. Im letzten Jahr habe ich aufgeschrieben, wenn kluge Köpfe aus meinem Umfeld erklärt haben, wie das mit Corona so weitergeht. Das habe ich da einfach gemacht, um so ein bisschen für mich auch Orientierung im Nebel zu haben. Denn für mich war irgendwie wahrscheinlich wie für die meisten Menschen völlig unklar, was die Folgen von diesem Virus sein werden oder sein könnten. Heute sieht es ein bisschen anders aus, wenn ich da zurückgucke. Also die meisten Ideen sind weggewaschen von der Realität, so wie eine Kleckerburg von den Wellen am Meer. Und ich habe das auf Sichtfahren schätzen gelernt. Man kann zwar nicht so große Sprünge machen, aber das Positive ist, man kann auch nicht so viel Blödsinn verzapfen. Und deswegen ist diese Episode auch ein Stück von meinem Corona-Tagebuch. Und dort schreibt man ja bekanntlichermaßen auch eine ganze Menge persönlicher Betrachtungen auf. Und das hat, ja, wie angekündigt, auch ganz schön was mit Hose runterlassen zu tun. Also, frisch ans Werk. Ausnahmezustand. Erzähle ich dir irgendwas Neues, wenn ich sage, dass im Moment bei uns in der Gärtnerei vieles anders läuft als sonst? Nö, oder? Irgendwie ist es doch gerade überall so und an vielen Stellen ist anders noch gelinde gesagt eine Untertreibung. Und ich habe ganz klar auf dem Schirm, dass es auch Bereiche in unserem Leben gibt, in denen alles ganz normal und in geordneten Bahnen läuft. Und ich denke dabei auch ausdrücklich an Ärzte, die mir genau das erzählen. Aber Ärzte werden heute nicht so mein Thema sein. Ich will mich auch nicht über die Frage nach der Existenz von Corona auslassen, obwohl ich das tatsächlich sehr spannend finde, weil sich da im Laufe der letzten Monate bei mir auch einiges verändert hat. Und eigentlich gehört das tatsächlich wahrscheinlich auch genau hier rein. Aber ich muss mal gucken, wie viel Luft eigentlich am Ende noch bleibt, also dass ich da jetzt nicht völlig ausufere in meinen Überlegungen. Wir leben in Extremen. Also für mich ist das Leben ein ziemliches Spagat. Im Moment. Da gibt es die Menschen in meinem Umfeld, die haben mit dem Beginn des ersten Lockdowns irgendwie ihre Existenz zugesperrt. Eine Freundin, um die geht es dann später nochmal, die hat sich also ganz frisch als Traurednerin selbstständig gemacht. Also Trauredner, Rednerin, sie redet, spricht bei Trauungen zum Hochzeitspaar. Und alle ihre Hochzeiten sind im März letzten Jahres irgendwie Stück für Stück storniert worden. Der eine oder andere hat dann noch geschoben. Aber sie stand jedenfalls am Anfang ihrer Existenz ohne ihre Existenz da, mit leeren Händen sozusagen. Oder unsere Partner in Crime beim Kakteenessen. Wir haben also letztes Jahr im zeitigen Frühjahr noch zusammen in der Küche gestanden, der Jan Bachmann und ich und noch einige seiner Kochkollegen und haben gekocht und haben also am neuen Menü für das Kakteenessen 2020 gefeilt. Und zeitgleich waren also die Köche unterwegs, die haben also die Kühlhäuser eingeräumt und waren also dabei, die auf Dauerbetrieb umzustellen und die Küche auf Standby zu bringen. Und als wir fertig waren, ist alles versiegelt worden und die komplette Mannschaft ist also bis auf Weiteres nach Hause gegangen. Zukunft ungewiss, es war unklar, wie das weitergeht. Und es war, ehrlich gesagt, richtig gruselig. Also als ich nach Hause gefahren bin, habe ich überlegt, wie das gehen soll, wenn unsere Gärtnerei mal dicht gemacht würde. Also ein Konzept dafür habe ich bis heute nicht in der Schublade. Und habe ich Gottlob auch nicht gebraucht. Und Ich habe mir irgendwann mal überlegt, das Leben fragt im Ernstfall auch nie nach deinem Konzept, oder? Geht dir das anders? Wenn ich auf meine Arbeit schaue, dann sieht es tatsächlich genau umgekehrt aus. Also einerseits bin ich seit anderthalb Jahren irgendwie auf Anschlag im Job. Work, sleep, repeat. Und um ehrlich zu sein, also nicht mal meine Work-Sleep-Balance stimmt inzwischen mehr. Ich habe mir extra vor einem Jahr so eine Uhr gekauft, die also auf meinen Schlaf aufpassen sollte. In der irrigen Annahme, die würde, also diese Uhr würde irgendwie mein Problem lösen, dass ich zu wenig schlafe. Macht die aber nicht. Also das Einzige, was die macht, ist, die macht das Problem tatsächlich sichtbar. Und dabei ist sie noch ziemlich großzügig, habe ich irgendwann mal festgestellt. Wenn meine Frau so ab 22, 23 Uhr ihren Rechner ausmacht und nach Hause geht und ich dann alleine im Büro bin, dann werde ich offensichtlich so ruhig, dass die Uhr glaubt, ich würde schlafen. Das ist zwar cool für meine Schlafbilanz, also zumindest für die theoretische, aber ja, beim Schlafen hilft es irgendwie dann am Ende auch nicht. Und die andere Seite ist, das habe ich auch festgestellt, also ich kann irgendwie ackern, so viel wie ich will. Am Ende des Tages bleibt irgendwo das Gefühl übrig, der Berg von dem, was jetzt noch zu tun ist, der ist mehr geworden statt weniger. Ja, aber ich mache jede Wette, damit bin ich garantiert nicht alleine. Also eigentlich, ich weiß, dass das so ist, dass das vielen so geht. Und deswegen, also das mag vielleicht so ein bisschen klingen, als würde ich mich darüber beklagen, dass da viel Arbeit ist. Das ist es aber nicht. Also im Gegenteil, ich bin extrem dankbar, dass meine Familie und meine Mannschaft, mein Team bis heute eben gesund ist und gesund durch die Zeit gekommen sind und dass wir arbeiten können. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Also viele durften ja auch gar nicht arbeiten. Und das Zweite, wofür ich also sehr dankbar bin, ist, dass so viele neue Menschen ihre Liebe zu Kakteen entdeckt oder wiederentdeckt haben und dass wir mehr zu tun haben, als wir überhaupt schaffen können. Aber auch das gucken wir uns noch ein bisschen später genauer an. Wir waren und ja, eigentlich sind wir auch ziemlich lange eingesperrt. Wir hocken auf einem Fleck. Ich habe mir extra mal mein Bewegungsprofil auf Google Maps angeguckt, also ich bin so ein Geek, ich erlaub Google, dass Google guckt, was ich so treibe, den lieben langen Tag, das Jahr. Und mir ist dabei aufgefallen, also das macht das irgendwie sehr schön transparent. Ich habe Erfurt, also ich habe in diesem Jahr Erfurt und die Kaktusfarm ganze dreimal verlassen. Also das eine Mal habe ich Pflanzen vom Flughafen in Frankfurt abgeholt, das zweite Mal war ich beim Zahnarzt und das dritte Mal habe ich einen guten Freund beerdigt. Und da wird mir irgendwie, also so ein deutliches Zeichen, das Leben läuft irgendwie ruhiger und ich merke das. Also auch mein Auto merkt das, das freut sich, das hat irgendwie in den letzten zwei Jahren, ist da die Kilometerleistung irgendwie um 90% eingebrochen. Und was auch eingebrochen ist, das ist meine Sehleistung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche irgendwie demnächst eine Brille. Früher war ich derjenige, der also die Autobahnwegweiser im Auto irgendwie gefühlt aus 2 Kilometern Entfernung lesen konnte. Und inzwischen muss ich also das Licht anknipsen, wenn ich einen Auftrag nochmal nachgucken muss, was da draufsteht. Und manchmal reicht nicht mal das. Also ich habe mir vorgenommen, ein wenig Zeit zu haben, um meine Augen zu entspannen und zu trainieren, weil eigentlich bin ich inzwischen auf einem Punkt, dass ich eigentlich doch lieber keine Brille haben will, sondern dass meine Augen fit und gesund sind. Und ich möchte gern Zeit mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meiner Familie verbringen. Und ich weiß, diese Entscheidung, die muss ich nur treffen. Das ist nichts, was irgendwie von außen kommt. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Mein Vater, der saniert gerade eins von unseren Gewächshäusern. Das ist übrigens das Gewächshaus oder eins derer Gewächshäuser. Er hat das also vor knapp 50 Jahren selbst gebaut. Und jetzt turnt er wieder auf dem Dach rum und hat da jetzt gerade die Folie aufgezogen. Und mein Vater, der ist diese Woche 79 geworden. Meine Eltern, meine Schwestern, die sind im Grunde irgendwie immer da gewesen. Selbstverständlich, oder? Nee, ist es nicht. Ist nicht selbstverständlich, denn irgendwann werden die sterben. So wie wir alle. Meine Eltern, meine Schwestern, ich. Irgendwann sterben wir. Und wenn ich genau hingucke, die Ursache dafür spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Also warum wir sterben. Weil wenn wir sterben, also im Grunde kommt der Tod doch irgendwie immer ungelegen zur unpassenden Zeit. Da ist doch irgendwie stellen wir immer fest, wir hatten nie genügend Zeit mit den Menschen, die gerade gestorben sind. Und genau das ist eine Entscheidung, vor der ich heute und irgendwie auch jeden anderen Tag stehe. Arbeite ich oder verbringe ich mal Zeit mit meiner Familie? Und ich habe das große Glück, dass ich sehr viel auf den Rückhalt in meiner Familie bauen kann. Ich stehe nicht alleine, sondern ich finde immer Unterstützung und das ist irgendwie sehr genial. Und dieser Rückhalt, das Füreinander einstehen, das hilft eigentlich so ziemlich in jeder Situation. Und es ist auch nicht auf Familie begrenzt. Also weil, wenn ich genau gucke, dann finde ich diese Haltung inzwischen auch in meinem Team. Und wir brauchen das auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie anders funktionieren sollte. Denn es ist nicht so, dass alles immer easy und gelassen läuft. Also manchmal liegen die Nerven blank, bei mir oder auch bei anderen. Und dann bin ich echt heilfroh, wenn da jemand ist, der mich von meiner Palme wieder runterholt. Und warum das so kommt? Es brummt. Ich kann es wirklich nicht anders beschreiben. Wir laufen alle so die letzten 2 Jahre schon im Galopp und kommen trotzdem nicht hinterher. Also Fakt ist, Corona hat da tatsächlich in dieser Entwicklung eher noch ein paar Kohlen aufgelegt. Wir haben extra neue Mitarbeiter eingestellt, die uns unterstützen und trotzdem ist es so, dass wir im Moment mehr oder minder von der Hand in den Mund leben. Also was die Arbeitserledigung angeht, geht. Also darum geht's diesmal. Das sagt übrigens immer mein Kollege Heiko Beck. Der bringt das sehr schön auf den Punkt. Und der muss es wissen, weil der ist bei uns für den gesamten Zubehörsektor verantwortlich und außerdem noch das ganze Verpackungsmaterial. Und der muss sich echt drehen. Also ich meine, das müssen wir alle. Ich manchmal auch. Aber ich habe ihn jetzt mal ausgeguckt, weil bei ihm ist es wirklich so, also er ist dafür zuständig, dass Erde gemischt wird, dass Dünger abgefüllt wird, dass Kartons da sind. Und also ich habe es eben auch erlebt, er ist nicht da gewesen und plötzlich waren also die letzte Palette für unsere Erdbox-Kartons alle. Und es gab im Umkreis von 350 Kilometern tatsächlich niemanden, der sowas Ähnliches zu verkaufen hatte. Und dann bin ich einfach losgefahren und habe irgendwelche Kartons ersteigert in irgendeine Industrieauflösung, damit wir die Erde nicht in Big Bags verschicken müssen. Also das zeigt mir einfach, wie nah wir da tatsächlich so an einem kritischen Bereich agieren. Und also es gab auch eine Reihe Entscheidungen, die da reingespielt haben, also im Reduzierenden. Wir haben zum Beispiel seit über einem Jahr die meisten Google AdWords, die Google Ads, also die Google-Anzeigen abgeschaltet. Einfach damit die zusätzlichen Aufträge, die über die Anzeigen gekommen sind, zu reduzieren. Ja, also es gibt nur noch ganz wenige Kakteenhage-Anzeigen bei Google. Und wir verhalten uns sonst irgendwie verhältnismäßig still. Das ist zwar unternehmerisch irgendwie voll blöd, aber im Sinne unserer Kunden und dass die also langfristig zufrieden sind, ist das momentan in meinen Augen die einzig mögliche Entscheidung. Und also ganz ehrlich, hast du irgendwie Bock drauf, einen Monat auf deine Bestellung zu warten? Also ich nicht. Also mir ist das zu lange. Und aus dem Grund legen wir uns eben ins Zeug, damit also die Bestellungen auch wirklich so schnell wie möglich auf die Postkutsche kommen. Und unseren Postkutscher, den bringen wir also inzwischen auch regelmäßig zur Verzweiflung. An manchen Tagen stehen dann eben einfach mehr Rollcontainer auf der Rampe, als in seinen Laster reinpassen. Und dann wird er irgendwie schnell mal hektisch. Und das, was wir dann machen können, also wir helfen ihm dann einfach, soweit wir das in der Hand haben. Das scheint aber witzigerweise also auch nicht der Standard zu sein. Also zumindest hat er so reagiert. Mir ist aber klar, also wenn der seinen Job nicht schafft, dann bleiben unsere Pakete irgendwo stecken. Und blöd ist es für ihn außerdem und es muss ja nicht sein. Und wenn es eng wird, das war also auch so eine Beobachtung, dann tendieren wir Menschen ja häufig dazu, nur noch auf unseren Nabel zu schauen. Und das Problem davon wird die Welt irgendwie hässlich und kalt. Und deswegen versuchen wir immer auch irgendwo nach links und zu rechts, nach rechts zu schauen. Also nicht nur auf den Postkutscher. Und wir versuchen ein bisschen dort einzuspringen, wo eine Hand gebraucht wird, ohne großes Tamtam. Das tut anderen gut und das tut uns, also mir, auch gut. Und ja, das macht es einfach ein bisschen besser. Es läuft einfach dann. Insgesamt einfach besser. Macht zufriedener. Ja. Und ja, noch was wir eben gemerkt haben, uns rennen die Leute irgendwie die Bude ein. Also das geht jetzt nicht nur uns in der Kaktusgärtnerei so, oder es geht ganz vielen Gärtnern so. Und die Folge sind natürlich, die Folgen sind, die liegen auf der Hand. Als nächstes gibt es Engpässe aller Art, also von Erden habe ich ja erzählt, aber es gibt eben beispielsweise auch Engpässe bei Pflanzenschutzmitteln, Baumaterial, Transportvoluminas, Verpackungsmaterial oder Wartungskapazitäten. Es ist ganz egal, wo du hinguckst. Also irgendwie ist es gerade an vielen Ecken eng. Und tatsächlich beobachten wir das auch bei uns im Gewächshaus. Also auch unsere Pflanzenbestände sind an manchen Stellen ziemlich dünn geworden. Und das also tatsächlich nicht erst seit 3 Monaten, sondern das ist auch schon länger so. Aber wir haben Glück im Unglück. Wir haben meistens noch ein paar Sahnestückchen, die wir aus unseren Gewächshäusern rauszaubern können. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo wir tatsächlich echt abgebrannt sind. Und ich habe mal so geguckt, was sind so unsere Corona-Renner? Und da liegen ein paar also tatsächlich ziemlich klar auf der Hand. Also das eine ist, also Heuers sind also scheinbar einfach der Knaller schlechthin im Moment. Bei Blattkakteen sieht es ähnlich aus. Und was ich also ganz spannend finde, dass tatsächlich eben auch diese botanischen Arten, also bei uns heißen die Wildarten, also nicht die Hybriden, sondern eben die Pflanzen wie Epiphyllum, Oxypetalum oder Pumilum oder solche Sachen, dass die also jetzt plötzlich wieder eine massive Nachfrage erfahren. Aeonium gehen gerade wie blöd. Echeveria sowieso. Winterharte Kakteen und ja, Kakteenerde hatten wir ja schon. Also Kakteenerde, da hatten wir ja schon im vergangenen Jahr, war das schon mal ein richtig heißes Eisen. Da waren unsere ganzen Vorräte alle und unser Lieferant hat uns also von Woche zu Woche vertröstet. In diesem Jahr haben wir Gottlob vorgesorgt und wir haben trotzdem zu spüren bekommen, was da auf dem Markt gerade so abgeht. Und deswegen haben wir uns also auch weiter eingedeckt und haben im Moment aus dem Grund tatsächlich auch nur einen halben Parkplatz. Auf der anderen Hälfte stehen im Moment also Paletten mit Erde. Aber hey, also was für ein Luxus. Die Möglichkeit, also Zuschlagstoffe oder Töpfe oder Verpackungsmaterial irgendwie als mehrjährigen Vorrat kaufen zu können, das ist für mich echt sowas von beunruhigend. Also sprich, das Geld auch dafür zu haben. Ja. Also das kannte ich einfach nicht. Aber die Schattenseite, also es hat ja alles irgendwie sein Gutes und sein weniger Gutes. Fast alle unserer Lieferanten, was das Substrat angeht, die haben uns jetzt erklärt, 5-Liter-Säcke gibt es erstmal nicht mehr. Ja, der Aufwand, der ist einfach zu groß. Wir haben einen Auftragsstau und die Nachfrage, die kann ohnehin schon nicht gedeckt werden, also keine 5-Liter-Säcke. Folge für uns, Wir machen uns jetzt Gedanken, wie wir bis auf Weiteres die Erde selbst in 5-Liter-Säcke abfüllen wollen. Oder hast du irgendwie Platz für 2-3 Kubikmeter Kakteenerde in der Garage? Naja, kannst du mal Bescheid sagen, wenn dem so ist. Auftragsstau haben wir auf jeden Fall auch. Und das nicht zu knapp. Das ist jetzt auch nichts, worauf ich stolz bin, aber ich will es auch nicht verschweigen. Also bis vor kurzem hat es bis zu einem Monat, manchmal sogar noch länger gedauert, bis eine bestellte Pflanze endlich in ihrem Paket auf die Reise gegangen ist. Ja, es entspannt sich im Moment langsam wieder. Und wofür ich echt dankbar bin, ist, geschätzt 98% unserer Kunden sind tatsächlich sehr, sehr geduldig. Also so wie ein Kaktus. Und bei den, wo es gerade brennt, da versuchen wir halt irgendwie zu retten, was und zu machen, was drin ist. Und das klappt in vielen Fällen gut. Es hat nicht immer geklappt, leider. Also es gab natürlich auch Leute, die waren not amused. Das tut mir dann auch jedes Mal in der Seele weh und das wird auch bei uns im Team jeder Einzelne diskutiert, wie wir das besser hinkriegen. Und das ist übrigens auch genau der Grund, warum wir trotz allem das irgendwie gewuppt kriegen. Das ist das Team. Also das bin nicht ich, sowieso nicht, sondern das ist also einfach die gesamte Mannschaft, die sich dahinter klemmt und die versucht einfach Probleme zu lösen. Also die als Team klaglos laufen, alle. Und das beginnt eben, also nicht nur die, die Pflanzen raussuchen und einpacken, sondern das beginnt eben tatsächlich bei der Aussaat. Pikieren, topfen, Pflegearbeiten, gießen. Also diese ganzen Aspekte, Entschuldigung, diese ganzen Aspekte, die da reinfallen, die, ja, also das Gesamtkonzept spielt da eine ganz große Rolle, also dass alle miteinander arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen die Gärtnerei geschlossen war. Denn wenn in der Situation also einer aus der Mannschaft ausfällt, dann laufen wir Gefahr, dass das ganze System, also dass das ganze Team einfach zusammenbricht. Und ja, das ist ein ziemlich heftiger Grenzgang. Ich versuche da voranzugehen und meinen Leuten das Leben so leicht wie möglich zu machen. Also ich versuche einzuspringen, wo ich helfen kann. Ich arbeite viel. In der Regel endet mein Tag irgendwie so zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Und trotzdem schaffen wir diese großen Herausforderungen bislang eben zum Glück ohne irgendwelchen großen Ausfälle. Und das ist aber auch genau eine Frage, die mich umtreibt. Wie kann ich mit meiner Mannschaft dafür sorgen, dass unsere Kunden trotz der langen Wartezeit am Ende happy sind? Und dabei hilft es tatsächlich nicht, wenn ich meiner Mannschaft Stress mache. Mittlerweile bin ich tatsächlich für das Gegenteil verantwortlich. Denn die Idee, dass wir jetzt mittlerweile, ich habe es schon erzählt, nachts um 3 die ersten Pakete packen, die ist tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber ich bin derjenige, der als erster bis tief in die Nacht gearbeitet hat. Also sprich damit, ich sag's mal in Anführungszeichen, mit gutem Beispiel vorangegangen bin. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass das irgendwie keiner mitbekommt. Es war aber nicht so. Und jetzt lerne ich, zu viel des Guten ist am Ende einfach immer noch zu viel. Und deswegen ist meine Sorge jetzt, kriege ich die jetzt wieder von dem Trip runter? Also dass wir da auch ein Stück weit wieder in die Normalität runterkommen, weil ich mag nicht, dass also wegen diesem Stress mir hier noch einer umfällt. Weil das wäre bei aller Kakteenliebe definitiv nicht das Ziel und das wäre es nicht wert. War das jetzt irgendwie zu viel Weihrauch aufs eigene Konto oder war das zu fett? Also ich bin der Überzeugung für mein Team definitiv nein. Da kann ich wirklich einschätzen, wie jeder an seinem Platz wirklich sich den Hintern aufgerissen hat in den letzten Monaten, also eigentlich in den letzten fast 2 Jahren, 1,5 Jahren. Wie das bei mir aussieht, ja gut, das kann ich natürlich, das können andere besser beurteilen. Ich erzähle jetzt einfach eine kleine Nachtgeschichte, was mir so in meinem Alltag widerfahren ist. Die ist ein bisschen romantisch, also nein, Taschentücher brauchst du nicht. Ich habe letzte Woche, so es war kurz vor 1, habe ich beim Aufräumen noch ein Bündel Aufträge im Versand gefunden. Dachte so, oh, die sind noch nicht, da fehlen noch die Rechnungen. Also habe ich den Rechnungsrechner wieder angeschmissen und habe noch schnell die Rechnung geschrieben. Weil in 2 Stunden kommt also mein Kollege, wie gesagt, der fängt dann kurz vor 3 an oder kurz nach 3, je nachdem. Und der macht dann schon die ersten 2 Postcontainer voll. Und das hat den großen Vorteil, dass die Ladezone morgens dann schon wieder frei ist, wenn alle kommen. Und beispielsweise auch für meine Frau ist das dann weniger Stress, wenn sie den Tag startet. Und das liegt mir tatsächlich am Herzen. Und das waren so meine Gedanken, die ich so hatte. Und also als ich da diese Rechnung dann in Versand zurückgebracht habe, und da habe ich so der Reihe nach nochmal so meine ganzen Mitarbeiter bin ich dann durchgegangen, hatte die alle vor Augen, habe dann jeden Einzelnen nochmal so beguckt, wie er an seinem Platz also einfach dafür Sorge trägt, damit wir unsere Arbeit gut abliefern können. Und das Ergebnis war also einfach so ein schönes, warmes Gefühl in der Brust. Und das war irgendwie das Beste, was man haben kann, irgendwie zum, damit man zufrieden einschlafen kann. Und ich erzähle das auch unter anderem deswegen, weil dieser Zustand eben beileibe nicht immer so war. Also ich komme eigentlich aus einer anderen Zone. Ich habe oft im Winter nachts nicht schlafen können, weil ja, also weil es auch mit der Kohle irgendwann mal knapp wurde. Also wir haben es zwar immer geschafft, das Gas zu bezahlen und die Löhne zu überweisen, das war nie Thema. Aber es ist tatsächlich mehr als einmal eben passiert, dass mein Vater, also der ist sehr sparsam, und der ist dann privat sozusagen in die Bresche gesprungen und hat mir dann finanziell ausgeholfen, wenn irgendwie mal wichtige Dinge anstanden und die dann theoretisch nicht hätten bezahlt werden können. Und das klingt eigentlich irgendwie voll blöd, und es ist zum Glück auch schon länger nicht mehr der Fall, aber ich mag es trotzdem nicht vergessen. Weil auch das ist irgendeine Form von, also das ist eine sehr spezielle Form von Rückhalt durch meine Familie und auch dafür bin ich sehr dankbar. Und gerade wenn ich so dieses Gefühl habe, es läuft gut, dann wird mir bewusst, also dann habe ich so die Menschen vor Augen, denen jetzt im Moment gerade die Decke auf den Kopf fällt. Also so, dass es erdet mich so ein Stück weit, dann eben nicht nur meine Freude über den eigenen Vorteil zu haben, sondern eben an die zu denken, die gerade keine Aufträge haben, die ihren geliebten Job aufgeben mussten oder den Laden dicht machen, die gerade kein Geld verdienen können, die sich nicht verwirklichen können oder keinen Sinn im Leben finden können, weil sie, ja, für viele Menschen ist Arbeit eben zentraler Bestandteil. Und dann bin ich noch dankbarer, einfach alle Hände voll zu tun zu haben und gemeinsam mit meiner Mannschaft und mit meiner Familie was bewegen zu können. Und ich freue mich dann auch, wenn wir an manchen Stellen Menschen unterstützen konnten. Vielleicht war das auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es war hier und da ist das passiert und das ist cool. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu dick aufgetragen. Also, und wenn dem so sein sollte, dann liegt das bestimmt an meinen abgestumpften Sensoren. Eine Frau sagt sowieso immer, dass einige meiner Hirnzellen einfach mal auf Not ausgegangen sind. Und ich wundere mich auch hin und wieder mal, dass ich überhaupt noch was halbwegs Kreatives auf die Beine gestellt bekomme. Und Das Kreativsein, das ist tatsächlich im Moment mehr denn je gefordert, weil, ja, also ich sage das jetzt wahrscheinlich zum 15. Mal, es ist im Moment echt viel los. Also auch auf ganz anderen Ebenen. Erfurt ist im Fokus, Kakteen sind es auch. Und deswegen passieren bei uns im Moment also immer wieder spannende Sachen. Ich habe so das Gefühl, dass die Presse uns jetzt noch ein bisschen mehr entdeckt hat, mit skurrilen Erlebnissen. Das letzte telefonische Interview, das habe ich im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Tür und Angel im Auto auf dem Weg zu unserem Holzhändler geführt. Und das war deswegen nicht schlechter, also wahrscheinlich nur akustisch, aber wir haben uns gut verstanden und dann ging das. Und ja, und dann sind wir ja auch noch Buga. Ich gebe zu, dass ich das Thema im Moment heute versuche, so ein bisschen zu umschiffen, geht aber nicht ganz, weil als nächstes mache ich nämlich dort ein Führungstraining. Also das heißt, ich trainiere, damit ich auch Führungen auf der Buga machen kann. Habe ich also tatsächlich jetzt auch schon Anfragen von und für die Presse bekommen. Und ich durfte mich also über meine Lieblingsorte in Erfurt oder auf der Buga mehrfach ausbreiten. Und zuletzt hatte ich eine Begegnung auf der Buga gestern. Die muss ich aber noch ein bisschen sacken lassen. Die war mit unserem Bundespräsident. Ja, also da brauche ich noch ein bisschen mit mir, bis ich das kläre. Und außerdem, Buga wird also voraussichtlich das Thema für die nächste Episode. Da habe ich dann auf jeden Fall Platz, mich auszubreiten. Und dann ist bestimmt auch genug Zeit gewesen zum Sacken lassen. Aber ich erzähle jetzt einfach noch von unserer Boho-Hochzeit. Und ich gestehe, ich hatte nicht den kleinsten Schimmer, was das überhaupt sein soll. Also, wer das so wie ich nicht kennt, Boho ist, also ich glaube, das kommt von Bohemian. Und Bohemian-Style ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben? Ach, ich erzähle einfach die Geschichte, vielleicht erklärt es das so ein bisschen. Also, vor einigen Wochen war jedenfalls unser Gewächshaus so richtig belagert. Und im Vorfeld die Anfrage, die klang also ziemlich easy. Die lautete ungefähr so: Können wir bei euch ein Hochzeitsshooting im Gewächshaus machen? Klar, kein Problem, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Und dann war also der Tag der Tage, Sonntag. Und es wanderten vom Parkplatz also riesige Korbsessel, Pfauenfedern, Seiden- und Samttücher, Tische, Stühle ins Gewächshaus. Dann kam ein Brautpaar, also Models, dazu Floristen, Fotografen, eine Hochzeitsrednerin, also die waren alle echt, ja, Kameramänner, Sekt und auch die Hochzeitstorte war echt. Wobei, also die durfte erstmal nicht ins Gewächshaus, die musste ins Kühle erstmal warten, sonst wäre die nämlich davon geflossen. Und dann wurde im Gewächshaus eine Hochzeit inszeniert. Das war toll, zu Herzen gehend und es sind wunderbare Bilder und Videos entstanden. Also, war richtig cool für die Beteiligten. Und ich habe da so ein bisschen außen vor gestanden und mich hat aber tatsächlich was ganz anderes bewegt. Und zwar waren das die Verbindungen, die dabei entstanden sind. Also da sind Leute zusammengekommen, die ja haben sich irgendwie gegenseitig da motiviert, haben gesagt, also hier, wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Wir engagieren uns einfach gemeinsam und sagen, und die sagen auch nicht, also wir sind gegen irgendwas oder fühlen uns von der Regierung oder sonst wem vergessen, sondern die packen an und versuchen einfach neue Wege zu gehen. Und das hat mich also echt beeindruckt. Das, also daraus, das war so für mich so ein Tatbestand von Zuversicht so. Und so dieses Gefühl in einem, ja, gefühlten Abwärtstrend, ist da für mich die Welt wieder besser geworden. Und so dieses Gefühl, ja, die Krise, die bringt uns bestimmt an vielen Stellen in Bedrängnis, aber sie hat eben auch das Zeug, Neues und Besseres aus, also bei uns hervorzubringen, etwas, was vorher eben noch nicht da war. Und ich will damit jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass jemand, der sowas gerade nicht macht, den Kopf in den Sand steckt. Ja, also bitte versteht das nicht falsch. Dafür sind die Menschen und die Situationen, in denen jeder von uns steckt, einfach viel zu verschieden. Es war einfach das Positive, was ich in dieser Situation gefunden habe. Und ich selber habe also durch eine andere Traurednerin sehr viel Unterstützung erfahren. Ich habe schon erzählt, also die hat ihre ganzen Hochzeitstermine abgesagt bekommen. Und stattdessen hat sie mir also bei vielen Texten einfach zur Seite gestanden, hat mich da unterstützt und mich wieder auf Kurs gebracht. Und das ist also schon so eine komische Erfahrung, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der arbeitet, weil sein normaler Job im Moment eben nicht stattfindet. Das ist unser Kameramann, den trifft das ganz genauso, der hatte keine Aufträge und dann hat er für uns gearbeitet. Das war, also es ist ein total cooles Gefühl, wenn du dann so, ja, auch große Leute einfach plötzlich an deiner Seite weißt. Also stellvertretend hier mal ein ganz dickes Danke an dich, liebe Franzi, für alles, was du da bei uns gemacht hast mit uns. Wie gehe ich eigentlich persönlich mit Corona um? Und ich habe da jetzt noch mal ein bisschen zurückgewühlt. Mein erster Kontakt, ich konnte das gar nicht mehr so richtig festlegen. Ich habe mal geguckt, wann hat das mit Corona eigentlich angefangen? Das war Ende Dezember 2019, wurde also der Virus da in China das erste Mal beobachtet, aber wahrscheinlich noch nicht jetzt so dramatisch gesehen, weil es war halt irgendwie sowas wie eine Lungenkrankheit, die noch nicht definiert war. Ich hatte meinen ersten Kontakt Ende Januar 2020. Da hat es also schon, hat also die Presse von den ersten Toten in China berichtet, aber das waren, ich glaube, 40 in diesem riesengroßen Land. Aber die waren also an die Weltgesundheitsorganisation gemeldet worden und damit wurde das dann auch ernst genommen. Und ich hatte in dieser Zeit eine Sendung beim Zoll aus China liegen. Und dann habe ich mir also angefangen, Gedanken zu machen, habe also versucht rauszufinden, wie verbreitet sich denn dieser Virus? Also wie findet die Übertragung statt? Muss ich da, also was muss ich da beachten? Muss ich jetzt, keine Ahnung, gibt es ein Desinfektionsmittel, das ich da drauf sprühen muss oder so? Aber damals gab es also irgendwie kaum verlässliche Informationen. Dafür explodierten aber bald auch bei uns eben die Infektionszahlen. Und sehr bald, also das war ein bisschen mehr als 4 Wochen später, hatten wir in Deutschland auch den ersten Lockdown. An dem Tag war ich noch am Niederrhein und zu Hause ist also meine Gärtnerei zugemacht worden. Glück im Unglück, wir durften weiterarbeiten und trotzdem war der Anfang für uns alle irgendwie beängstigend. Also wie irgendwie alles, was Ungewissheit mitbringt. Heute gucken wir da sicherlich sehr abgeklärt drauf und wahrscheinlich diese Ängste, die haben wir längst vergessen. Und das, obwohl ich heute immer noch nicht genau weiß, was ist denn hier eigentlich los und wo werden wir in einem Jahr stehen? Gibt es im nächsten Jahr ein 200 Jahre Jubiläum von Kakteenhage? Wird es ein Kakteenessen geben? Also die Menschen fragen mich das, aber ich kann die Fragen auch nur mit Vermutungen beantworten. Mit Gewissheit kann das heute sowieso niemand sagen. Und dabei hilft mir meine Arbeit tatsächlich sehr, weil wenn ich arbeite, dann höre ich dieses Getöse da draußen nicht. Und auch nicht so diesen ganzen Widerstreit der Meinungen. Und ich muss mich nicht entscheiden, was ich glauben will und was nicht. Zumindest eigentlich. Aber ja, wenn ich mich dann hinsetze und ruhig werde und drüber nachdenke, dann stelle ich fest, in Wahrheit ist es irgendwie nur ein Aufschieben und Deckung gehen. Also solange ich mich nicht positioniere, ist das alles relativ harmlos, aber manchmal geht's nicht. Und vielleicht wirklich so, als ob die Welt mir da draußen irgendwie am Hintern vorbeigeht. Und ganz ehrlich, die Frage, was will ich glauben? Die kostet mich tatsächlich echt Kraft, weil in meinen Augen ist die Welt eben nicht mehr so einfach einzuteilen in Corona gibt's gar nicht oder eben das Gegenteil davon. Und die Frage heißt doch tatsächlich eigentlich eher, wie gehen wir mit der Situation jetzt um? Wie gehen wir mit unseren Menschen um? Und die ist ziemlich diffizil. Und mir ist so klar geworden, kein Mensch sagt immer nur die Wahrheit. Also und da schließe ich mich also ausdrücklich ein. Also im Sinne von, wenn ich was vor einem Jahr gesagt habe, dann war das möglicherweise meine Wahrheit. Aber vielleicht stimmt es heute nicht mehr und vielleicht habe ich auch meine Meinung dazu geändert. Und das haben andere vielleicht auch gemacht. Ob bewusst oder mit Vorsatz oder unbewusst, das kann man hinterher dann nicht mehr so genau sagen. Und was ich beobachte im Moment, gibt es viele Menschen, die mit dieser Situation in Gewissensnot kommen. Die sind von Corona betroffen und ich stelle fest, das hat einem einfach viel mehr Facetten als ich bin geimpft oder ich bin positiv oder negativ oder auch nicht. Denn in der Regel geht es an der Stelle selten nur um mich. Also in der Regel geht es in dem Moment um uns. Also ich denke jetzt an eine Mutter oder einen Vater, der wird immer eine Entscheidung für sich und seine Kinder, also für seine Familie mitdenken. Der Lehrer, der muss immer an die ganze Klasse denken oder an die ganze Schule. Und ich habe meine Mitarbeiter und ihre Familien oder unsere Kunden und Lieferanten im Blick. Und je mehr Menschen ich damit also so im Auge behalten muss und damit eben auch ihre einzelnen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen sind, desto komplexer wird also diese ganze Nummer. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich im Moment ums Verrecken mit niemandem in der Politik tauschen möchte, weil das ist ein Flohzirkus und ein Minenfeld in einem. Ich denke da immer an dieses schöne Bild mit dem Tennisball, der in den Raum mit den geladenen Mäusefallen hüpft. Also das ist, so fühlt sich das irgendwie von außen an. Ja, und da bin ich als Kaktusgärtner und da sind wir bei Kakteenhage in mancherlei Hinsicht eben doch in einer glücklicheren Lage. Wir haben Arbeit, wir haben viele Menschen, mit denen wir mit unseren Pflanzen was Gutes tun können. Wir können was verkaufen und wir können davon leben. Und das ist anders als in anderen Branchen, also als beispielsweise in der Gastronomie. Also wenn ich da jetzt rüber gucke, galt beispielsweise, wer keinen To-Go anbieten kann, der ist schon aufgeschmissen. Hotel To-Go, das hat bis jetzt noch keiner erfunden. Geht nicht. Oder, um wieder zurückzukommen, Hochzeit To-Go, Fehlanzeige. Naja, gut, okay. Es gibt ja diesen legendären Drive-Up des Standesamts in Las Vegas. Das würde der Sache schon relativ nahe kommen. Aber ist das das, was wir wollen? Und wie wäre das als Gärtner? Also wie wäre das, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre? Ist das ein Unterschied, wenn ich mir Sorgen machen muss um die Existenz meiner Mitarbeiter, meiner Kunden oder meiner Familie? Und wenn der Gesetzgeber sagt, so, Gärtnerei zugemacht. Und viele meiner Gärtnerkollegen, die standen im Frühjahr tatsächlich vor dieser bangen Frage. Gärtnerei war geschlossen, die Pflanzen wachsen. Also ja, ich kann immer noch arbeiten, aber ich habe keine Ahnung, wird überhaupt ein Kunde in mein Gewächshaus kommen dürfen? Also darf jemand meine Pflanzen kaufen? Und Pflanzen sind verderbliche Ware. Also wenn die zur falschen Zeit fertig sind und keiner die kaufen darf, dann kann ich sie nur noch kompostieren. Und da steigt dir also schon vorher das Wasser so bis zum Hals. Und da werden Hilfspakete irgendwie plötzlich dann doch relevant und du überlegst, wie geht denn das? Kann ich meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Wo doch eigentlich Arbeit hier in der Gärtnerei ist, oder muss ich den Laden tatsächlich ganz dicht machen? Also melde ich mich als Unternehmer jetzt wieder beim Arbeitsamt? Oder ja, das ist ja dann in der Regel direkt Hartz IV. Und wir haben tatsächlich bislang das Glück gehabt, dass uns bislang nichts davon ereilt hat. Wir konnten arbeiten, selbst dass die Gärtnerei geschlossen war. Und das, was uns jetzt beschäftigt, Ja, das sind für uns vielleicht kleine Probleme, aber wenn ich raus in die Welt gucke, ist das eigentlich nichts Kritisches, also nichts Weltbewegendes. Da gibt es, weiß Gott, irgendwie wichtigere Dinge, die wir bewältigen müssen, alle gemeinsam. So, jetzt aber nochmal Kaktus-Podcast, da soll es auch um Kakteen gehen, wenigstens ein kleines bisschen. Jetzt ist nämlich die Frage, welche Rolle spielen Kakteen und andere Pflanzen eigentlich unter Corona? Also dieser winzige Exkurs, der ist einfach notwendig. Und, gute Botschaft, Pflanzen, Garten, Grün, Natur und eben auch Kakteen, die sind also seit dem ersten Lockdown schlagartig in den Fokus gerutscht. Also es betrifft den gesamten Gartenbau, das heißt, dass es betrifft Kleingartenanlagen, Baumärkte, Gartencenter. Natur und Grün ist für die meisten Menschen einfach so ein Ausweg aus dem Eingesperrtsein in den eigenen vier Wänden. Und es ist auch die Alternative zum Reisen. Also im Moment kann man ja nicht so gut reisen oder lange Zeit konnte man das nicht und ich weiß nicht, wie es diesen Winter weitergeht. Fakt ist, dass Grün irgendwie die Seele wieder abklingen lässt. Das heißt also, wenn ich, egal ob im Job oder in der Familie, gibt es ja immer Reibereien, ich glaube im Moment mehr denn je. Und da hilft Natur. Also Baum angucken, auf der Wiese liegen, das hilft einfach. Geht mir nicht anders. Also wenn es mir zu viel wird, dann gehe ich einfach ins Gewächshaus und dann rede ich mit meinen Kakteen. Ganz einfach so, boom. Und vielleicht noch ein tröstlicher Fakt zum Ende. Ich muss ja jetzt langsam irgendwann mal aufhören. Wir rennen hier schon auf die Stunde zu. Mir ist tatsächlich noch kein Fall zu Ohren gekommen, dass eine Pflanze Corona übertragen hätte. Das muss der jetzt auch mal gesagt werden, oder? Aber bei uns spielt der Begriff Corona schon eine ganze Weile eine Rolle. Also ich glaube, seit über 20 Jahren kursierte hier in der Gärtnerei und zwar durchaus unter einem positiven Licht. Und zwar ist das die Bezeichnung für den Bogen an den Blüten von Heuase oder auch bei anderen Asklepiadaceen. Dieser manchmal Wulst oder Kreis, der wird als Corona oder Krone bezeichnet. Und ohnehin, also Heuers laden ja sowieso zum genaueren Hinsehen ein. Das lohnt sich da wirklich nochmal genau hinzugucken. Vielleicht siehst du ja eine Corona, die schön ist. So, das war jetzt mein Gedankenwerk. Sicherlich unvollständig, mir ist völlig klar, dass ich also viele Aspekte nicht bedacht oder besprochen habe, aber ich muss jetzt mal ein Ende finden und ich hoffe inständig, dass du in dieser Episode, in der es also fast gar nicht um Kakteen geht und in der ich mir viele Gedanken gleich mehrfach hin und zurück gemacht habe und gewälzt von vorne nach hinten und in der ich also mit Selbstbeweihräucherung auch nicht gerade sparsam war. Ich hoffe, dass ich dir ein paar interessante Gedanken dabei mitgebracht habe und dass du mir halbwegs folgen konntest. Und ich hoffe, dass du mir auch weiter im Kaktus-Podcast hier folgen wirst und nicht sagst, das war's jetzt, das war zu lang. Und ich kann auch noch erzählen, es gab hier hinter den Kulissen und hinter meinem, beziehungsweise neben meinem Mikrofon ein Novum. Ich weiß nicht, ob das überhaupt kanonisch ist, ich müsste da mal so die großen Podcast-Gurus fragen. Diese Episode ist tatsächlich unter Drogeneinfluss entstanden. Neben mir steht nämlich ein fast, also jetzt ist es ganz leeres Glas Rotwein. Und du kannst ja mal entscheiden, ob das jetzt das besser gemacht hat oder schlechter, ob ich zu langsam geredet habe oder ob die ganze Story langweilig war. Schreib mir doch einfach mal, lass mich mal wissen, ob damit die Podcast-Qualität besser geworden ist oder ob ich Rotwein besser weglassen sollte, damit das einigermaßen erträglich hier abläuft. Das soll es für heute gewesen sein. Der Kaktus-Podcast kehrt zurück. Strikes back. Und das Thema wird voraussichtlich Bundesgartenschau in Erfurt sein. Ich lege dir aber trotzdem schon jetzt ans Herz, komm einfach nach Erfurt und schau dir die Buga an. Sobald das geht, den Mund kann ich dir auch später noch wässrig machen mit lauter Geschichten von der Bundesgartenschau. Und wenn du magst, schau in die Kaktus-Podcast-Community, guck vorbei, was es dort Neues gibt. Wenn du Fragen hast, schick sie an per Mail an studio@kaktuspodcast.de. Kommentare kannst du auch in der Community schreiben. Links findest du wie immer in den Shownotes oder direkt hier auf kaktusblog.de. Und wie immer würde ich mich also riesig freuen über deine Bewertung auf iTunes. Das wäre mein maximales inneres Blümchenpflücken. In diesem Sinne, bleib gesund und halt dich von Corona fern, es sei denn, es ist eine Heuer. Schöne Grüße aus der Kaktusgärtnerei. Ich bin Ulrich Hage und es ist verdammt spät geworden. Es ist, jetzt muss ich mal gucken, um 4 mittlerweile. Na super. Alles Gute, bis denn.